Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin auf superlevel.de und heute Morgen habe ich einen Gast am Start und zwar den guten Dom. Grüß dich.
Guten Morgen.
Moinsen. Eigentlich Dominik, ne?
Aber ja, darauf verzichte ich immer gerne. Dom ist super. Dom ist ganz wunderbar.
Okay, Dom, ja. Wo kommst du denn her?
Ich komme aus Berlin, beziehungsweise ich wohne da momentan und vertreibe mir meinen Tag mit Arbeiten bei Gamona, wo ich als Redakteur angestellt bin, und meinem kleinen Nebenprojekt Kaffee und Fluchen, das ich jetzt wiederbelebt habe. Ein kleiner persönlicher Blog.
Kaffee und Fluchen?
Ganz genau, richtig. du warst etwa noch nicht drauf, ich bin empört. Es ist nur so eine kleine Idee gewesen, irgendwann mal. Der Blog fing so an, dass ich Leute gefragt habe aus der Branche, so ein Kurzinterview von sich zu machen und sich selbst zu zeichnen und das dann quasi als Header zu benutzen. Und das kam ganz gut an scheinbar und deswegen habe ich jetzt nach ganz viel nettem Feedback wieder damit angefangen. Und ja, ein kleines süßes Projektchen.
Das verlinke ich auch direkt. Ist es denn ein Podcast oder?
Das ist tatsächlich ganz normal Blog, also so uninspiriert, wie man sich es vorstellen kann, mit einem normalen WordPress-Theme und so, aber mit viel Liebe. Und ich plane momentan, das so ein bisschen auszubauen und ein bisschen mehr damit zu machen und habe auch schon ein paar Ideen, aber wenn ihr da jetzt draufklickt, werdet ihr es, glaube ich, auch bald selbst entdecken. Also
ich sehe hier auch gerade, dass der Manu hier auch einen Eintrag drin hat.
Genau, der war auch der allererste Gast tatsächlich, den habe ich als allererstes gefragt und er war mit Begeisterung dabei. Ja,
siehst du mal.
Ja, schöne kleine Sache auf jeden Fall, so für nebenbei. Man kann ja nicht genug nehmen.
Ach, das ist so ein Ding, wo sich Spielejournals ein bisschen vorstellen können. Also die schreiben dann so rein in Interviews, wie korrupt die alle sind. Und ja,
genau. Im Grunde kann eigentlich jeder, der irgendwie was mit der Branche zu tun hat, auch als Außenstehender da mitmachen. Ich schreibe auch momentan mit ein paar PR-Leuten, die da mitmachen wollen. Und soll so ein kleines, schönes Sammelbändchen werden von Leuten, die mit der Branche zu tun haben.
Nein, das ist cool. Ja. Geil.
Ja.
Demnächst auf Kaffee und Fluchen.
Ja, genau. Ey, das ist so, man könnte fast meinen, ich habe dich gekauft, wie begeistert du bist von dieser. Wir müssen vorsichtig mit diesem Thema sein. Es hat Brisanz immer noch, glaube ich.
Was, diese ganze Korruptionsscheiße?
Ich weiß nicht, von wann du sprichst. Ja, ich glaube schon.
Ich glaube schon, ne? Ich
glaub, aber nicht bei unseren Zuhörern. Ich glaube, die sind
ja, ich glaube, in Deutschland ist es nicht so. Aber es ist international natürlich, also vor allem in Amerika ist es der mega.
Aber ich muss sagen, ich bin heute kurz erschrocken. Bevor wir zum Thema kommen, muss ich das noch sehr schnell sagen. Im Kommentarbereich bei uns auf der Seite habe ich heute schon so leichte, so ist schwer zu sagen, wie. Ich habe mich gefühlt wie bei Herr der Ringe im ersten Teil, wo sie auf diesem Grab von Balin stehen und man hört so in der Ferne das Trommeln, so im Dunkeln, und man merkt, da kommt was Großes, und so fühlte ich mich heute im Kommentarbereich, als schon so die ersten Stimmen so sagten, so, ja, wartet mal, die Wertung ist so gut, ihr seid doch bestimmt gekauft. Ah. Und da hat man schon so gemerkt, okay, langsam, diese Welle schwappt langsam über und das ist ganz fürchterlich. Das ist ganz fürchterlich.
Das ist krass, ne? Also worum ging es? Ging es um was Großes? Ging es um sowas wie Destiny oder so?
Es ging um so ein, ich habe den Namen auch schon wieder vergessen, um so ein Japano-Spielchen. So, ich glaube, das war sogar das mit den Tauben. Dieses Hateful Boyfriend. Weißt du, was ich meine?
Ja, woran, aber das ist gut.
Das ist sehr gut und da hat, ich glaube, das hat Leo für uns getestet und der fand das auch sehr gut. Aber der Kommentarbereich war misstrauisch und da fängt's an.
Das ist cool. Ich kann aber bestätigen, das ist wirklich ein gutes Spiel.
Ich bin auch ganz begeistert. Ich meine, Taub, hallo?
Ja, es ist ja auch, gut, es ist ein anderes, etwas anderes Publikum als das Thema heute. Es ist natürlich Playnovel, aber es ist wirklich ein gutes Spiel. Aber das beheben wir uns mal für einen anderen Cast auf.
Ey, vor allem, wenn du jetzt gleich die Kurve kriegst zu unserem Thema, wird unglaublich riesig sein, diese Kurve. Man kann
nicht weiter wechseln. Es ist eine 180-Grad-Drehung.
Zweimal!
da kriege ich keine gute Überleitung hin.
Ich weiß es. Tauben haben ja, wenn man es beobachtet, sind in letzter Zeit nicht mehr so oft am Himmel gewesen und ich habe mich damit mal auseinandergesetzt, warum es momentan nicht so viele Tauben am Himmel gibt. Und weißt du, wo die alle sind?
Wo sind die jetzt?
In der Metro.
Boah, ey, geil.
Nicht schlecht, ne?
Nicht schlecht.
Ich war ein bisschen aufgeregt, ich habe gehofft, dass es nicht auf.
Genau, wir reden heute über Metro, Redux. Und das ist, jetzt werden sich einige an den Kopf kratzen und sagen, hä, Metro, das gab's doch schon mal. Und das ist richtig, Redux ist eine Neuauflage von Metro 2033 und Last Light. Und ist ein Doppelpack im Prinzip. Also man kauft mit diesem Paket diese beiden Spiele in einem Satz. Ist halt so ein Next-Gen-Ding. Ich glaube, das gibt's aber auch für die alten Konsolen, ne?
Bin mir jetzt ja, gibt's. Also wenn ich nicht vollkommen falsch bin, dann gibt es das auch, ja.
Ja, also gut, es ist aber lohnenswerter, sich das natürlich, wenn man hat, die neuen Versionen zu holen. Oh, ja. Denn der Benefit ist eben, dass diese Fassung dann nochmal so in einigen Details generell überholt ist, was das Spiel betrifft, aber vor allen Dingen halt von der neuen Auflösung profitiert, ne? Also, weil Last Light habe ich zum Beispiel damals auf der PS3 gespielt und das war also visuell ein fantastisches Spiel, aber es war eben halt auch gehandicapt durch die niedrige Auflösung und durch so Zeug wie Kantenflimmern oder sowas ähnliches. Und das ist nun mal Geschichte, wenn man sich jetzt diese Redux-Version für die neuen Version holt. Jetzt werden PC-Leute sagen, ja, ach, wisst ihr, also eigentlich habe ich das ja schon vor 2 Jahren so gespielt. Und die haben auch recht, weil die haben im Prinzip, bis auf so ein paar kleine Verbesserungen im Gameplay, die nicht so groß auffallen, haben die im Prinzip schon die Version vor ein paar Jahren gespielt, weil sie hatten nun mal die größere Auflösung und alles. Also für die ist das jetzt wirklich relativ uninteressant, dieser Re-Release. Ich glaube, das gibt's irgendwie ein Paket auf Steam oder so.
Richtig.
Ja, aber ich glaube, es ist dasselbe Spiel, die können weghören. Diejenigen, die jetzt das noch nicht gespielt haben, Metro, oder sich denken, ich habe eine PS4 oder eine Xbox One und ich will jetzt unbedingt mal was Geiles spielen, die bleiben dran.
Und die PC-Spieler auch, die Lust auf Controller-Action haben. Und zwar, mir ist heute wieder aufgefallen, ich habe jetzt vorhin noch mal reingespielt, vor allem, also ich habe die PS4 benutzt und da ist es so schön, wenn im Spiel das Licht flackert irgendwo, dann flackert auch das Licht von einem Controller und ich stehe total auf sowas. Also das ist echt, vor allem, wenn man ein bisschen dunklen Raum spielt, sowas kriegt mich total. Also das alleine, also ich, gut, wegen flackerndem Licht möchte ich das Spiel jetzt nicht nochmal zum vollen Preis empfehlen, aber das ist schon nochmal eine schöne Sache, die dazugekommen ist, ja.
Ja, also wie gesagt, also das können wir, glaube ich, beide auch schon vorweg sagen. Es ist ein Re-Release, der für die Fans gedacht ist, die jetzt kein PC haben und es nicht gespielt haben. Das muss man ganz klar deutlich sagen. Es ist kein neues Spiel, da sind irgendwie alle DLCs drin. Ich weiß nicht mal, was das für DLCs sind. Ich glaube, interessant ist es bei dem Spiel auch nicht.
Nee, ich glaube nicht. Ich habe auch irgendwas davon noch gelesen, dass das angeblich so kleinere Feinänderungen vorgenommen worden sind. Aber ich meine, das sagt man ja gerne mal. Das kann ich auch nicht beurteilen, weil das ist ein interessanter Unterschied bei uns beiden. Denn ich habe keinen der beiden Spiele vorher gespielt.
Kabam! Und damit hätten wir die fantastische Überleitung. Dom, wie findest du das Spiel?
Ja, genau.
Fangen wir mit, was hast du? Hast du es beide gespielt oder?
Nee, ich habe tatsächlich keins von beiden gespielt. Also jetzt, ach, du meinst jetzt? Genau, jetzt habe ich in das erste, das bin ich jetzt, glaube ich, fast durch. Moment, dass ich das jetzt nicht verwechsel, das 2033 ist
genau.
Das erste.
Genau.
Und beim zweiten habe ich nur mal kurz reingeguckt aus der traurigen Verantwortung heraus, dass ich da heute ja möglichst kompetent drüber sprechen muss. deswegen nur ein kurzer Blick, aber da war ich auch schon begeistert. Aber es ging tatsächlich im Original an mir vorbei. Und ich habe mich dann gefragt, warum es überhaupt an mir vorbeigegangen ist. Und wenn ich jetzt nichts ganz Falsches erzähle, war der Release vom ersten Teil 2010. Und da hat mich tatsächlich die MOBA-Welle total erwischt. Da habe ich mit League of Legends angefangen. Und Hashtag MoBlame vielleicht, ich weiß nicht, kann man das, ich habe mir es gerade ausgedacht, vielleicht zündet es, vielleicht schlägt es Wellen. Aber jedenfalls ging es leider an mir vorbei und der Nachfolger auch. Und jetzt sind die Tage oder vor ein paar Wochen die Redux-Version in die Redaktion eingetroffen und mein Kollege, der Gregor, der hat es getestet und dann habe ich seinen Test gelesen und gedacht so, verdammt, davon hast du doch mal was gehört, guck's immer an. Und ich bin vollkommen reingesogen worden in die Welt. Es hat mich sofort auf den ersten Screenshot quasi schon erwischt.
Das ist ja durchaus auch eine interessante Entstehungsgeschichte, weil Metro 2033 ist ja eigentlich ein Roman gewesen, der 2007 rausgekommen ist, von einem Autor, den kann ich, Dimitri
Glukowski, das Glukowski. Liegt vor mir, ja.
Ach so heißt er tatsächlich, ich habe jetzt geraten.
Man immer relativ richtig. Ja. Ich habe mir auch vom besagten Kollegen das Buch auch gleich ausgeliehen und lese es parallel momentan zum Spielen. Und hast du es gelesen, das Buch selbst?
Nee, ich habe es nicht gelesen, meine Freundin hat es aber gelesen und die hat mir beim Spielen ein bisschen über die Schulter geschaut und die sagt so, ey, das ist ja quasi wie aus dem Buch übernommen. Also gerade so die Sachen, wenn man in diese Station reingeht und dort die Gespräche verfolgt und die Geschichten, das soll wohl irgendwie fast 1:1 wie im Buch sein.
Ich erinnere mich auch, ich habe damals so am Rande mitbekommen von Game One, in einer der TV-Folgen haben sie auch das Spiel vorgestellt und sie haben da so eine tolle Sequenz genommen, dass sie das Spiel gespielt haben und dann im Hintergrund aus dem offenen Teil des Buches vorgelesen haben und dann hat man halt eben genau gesehen, wie wunderschön die Parallelen gezogen wurden zwischen dem Buch und dem Spiel und also das wurde wirklich mit viel Liebe umgesetzt. Das ist wirklich schön.
Ist richtig krass. Also für die Leute, die noch nie was von Metro gehört haben, also die, um uns mal kurz anzureißen, ohne die Handlung jetzt zu groß zu verraten, weil ein großer Reiz des Spiels ist halt auch zu spielen, ohne dass man zu viel weiß. Aber die Grundvoraussetzung ist, dass über Moskau und generell wahrscheinlich der ganzen Welt, das wissen die Leute nicht genau, eine nukleare Katastrophe ausgebrochen ist und das hat im Prinzip die ganze Stadt weggesprengt, die ganze Oberfläche auch komplett unbewohnbar gemacht für die Menschen. Und es gab einige wenige, die es geschafft haben, in die Metro zu flüchten und die leben dort seit einigen Jahren. Die Metrosysteme in Moskau sind auch riesig. Also es sind wirklich große, komplexe Sachen. Ich weiß es nicht im Vergleich zu, wie groß sie im Vergleich zu New York oder so sind, aber es hat auf jeden Fall eine große Dimension. Und die ganzen Stationen, die sind auch, glaube ich, sogar korrekt nachgebildet. Ne? Also das sind tatsächlich...
Tatsächlich ja. Ich habe, das ist mir auch aufgefallen und das wird auch irgendwo in so einem aufsammelbaren Infoding mal gesagt. Mhm. Und das ist auch wieder eine Parallele zum Buch. Ich habe das gerade mal aufgeschlagen im Buch. Wie sagt man? Im Umschlag ist eine Abbildung der Metro-Strecken von Moskau und wo die einzelnen Parteien dort sind. Also auch in dem Buch hat man eben versucht, das möglichst genau in dem Lageplan zu verorten.
Das ist total geil. Also die Idee ist eben, dass die Menschen die flüchten in diesen Metros und versickern da erstmal sozusagen. Und über den Laufe der Jahre entwickelt sich unter der Erde ein Ökosystem. Oder generell ein System, wo sich auch politische Fraktionen dann herstellen. Also es gibt bestimmte Stationen, die werden besetzt von Faschisten, dann gibt es die Hanse, dann gibt es ich will jetzt nicht sagen Allianz, aber auf jeden Fall Leute, die so ein bisschen so gepolt sind. Und die komplette Oberfläche, die ist unbewohnbar, aber nicht unbegehbar. Das heißt, mit der entsprechenden Ausrüstung, mit Gasmasken, mit ein bisschen anderem Zeug, kann man für ein paar Minuten dort oben rumstrovern. Und da kommen wir wieder einen Link zu einem anderen Spiel. Da gibt es Stalker. Das sind Leute, die plündern oder die irgendwelche Gegenstände von der Oberfläche holen, um sie dann für viel Geld unten zu verkaufen. Und diese ganze Welt durch diesen nuklearen Einfluss, durch die Radioaktivität und so weiter, dort oben gibt's halt viel krassen Scheiß. Also neben Anomalien, das sind also so geistig verzerrende Phänomene, die irgendwie was mit deinem Kopf machen und dir das Bewusstsein nehmen und so, gibt es auch mutierte Tiere. Das sind dann irgendwie Raubtiere, die irgendwie körperlich verändert sind und wirklich total gefährlich für Menschen und so weiter und so fort. Und diese ganze Welt da oben wird bevölkert. Und davon abgesehen gibt's halt nichts mehr. Kein Strom, kein trinkbares Wasser. Ist halt einfach komplett tot. Und wenn dieses Spiel einen schafft, dann halt wirklich diese total bedrückende klaustrophobische Atmosphäre auch total gut zu visualisieren, rüberzubringen.
Oh ja, also auch die Atmosphäre ist wirklich so gut inszeniert worden und auch die Missionen, was man in den einzelnen Missionen macht, ohne jetzt konkrete Beispiele zu verraten, aber es wird mit so vielen Stilelementen gespielt und es wird so viel... Es ist so schwierig. Ich sage mal eine Szene, die spoilert aber nichts weiter, sondern nur, um ein Beispiel zu geben. Es gibt eine Szene, da ist man bei einer Fraktion in der Station und möchte da unbedingt schnell wieder rauskommen. Und da kommt es zu einem kleinen Tumult und man folgt einem, der so spontan sich als souveräner Anführer erweist. Also er ist einfach derjenige, der laut ruft, folgt mir. Und ich meine, in so einer Situation hat man irgendwie nichts anderes zu tun, als dieser Person dann zu folgen, wenn man ihr einfach mal vertraut, weil es keine Option gibt. Mhm. Und dann rennt man ihr nach und es ist nicht gescriptet oder so, sondern man bewegt sich selbst und man versucht ihm durch die Gänge und durch die Regale und durch alles zu folgen. Und dann kommt es zu einer Szene, wo er gestellt wird und er gibt nur innerhalb von einer Sekunde mit seiner Körpersprache, gibt er dir eine Anweisung, wo du weiterlaufen musst. Und das ist alleine dieser Moment, der war so unglaublich gut inszeniert und so intelligent gemacht, dass ich selber erstmal Gänsehaut Meter hoch bekommen habe und mir gedacht so, verdammt, das hat kein Spiel bisher so mit mir gemacht und dass ich mich erinnern kann, dass ich die freie Entscheidung habe, wie ich mich bewege, aber es mir auf so eine packende Art und Weise wie in einem Film die Anweisung gibt, wie es weitergehen kann. Mhm. Und das hat mich wirklich geflasht. Das war so ein kleiner Magic Moment für mich schon in dem Spiel.
Und es gibt da so, ich finde auch toll, wie die Logik der Welt aufgebaut ist. Also es gibt ja zum Beispiel da unten, es sind halt diese Tunnelsysteme, aber da gibt es keine Kommunikation untereinander. Also es gibt kein Telefon, ja, kein Funkkontakt oder so. Deswegen läuft sehr, sehr viel auch über Mundpropaganda, über Leute, die Stationen tatsächlich verlassen und den gefährlichen Weg durch Tunnel nehmen. Und dann gibt es dann ganz am Anfang von 2033 eine Sequenz, wo du auf so einem Wagen unterwegs bist mit drei anderen Personen und dann rollt man quasi aus der Station raus. Das Tor öffnet sich sehr langsam. Das sind wirklich so Sicherheitsvorkehrungen mit Alarmlichter gehen an und so und Wachen stehen da und gucken, dass da nichts reinkommt. Tor geht hinter die zu und dann fangen sie an zu fahren und fahren dann so an Baustellen vorbei, wo ein paar andere Arbeiter sind, die, und du kannst deren Gesprächen horchen, während du vorbeifährst. Und dann sagen sie Sachen so, ja, ich habe gehört, dass, keine Ahnung, Dimitri irgendwie dies und das letzte Woche gesehen hat und so und dann fährst du wieder ein Stück weiter und dann sagt der andere Trupp so, oh, und dann ist dies und jedes im Tunnel passiert und so weiter und so fort. Und dann kommst du an eine Weiche und dann sagt dir der Arbeiter, hier, bleibt mal kurz stehen, ihr könnt nicht durch den normalen Premierentunnel durch, weil dort irgendwie was eingestürzt, weil es einen Unfall gibt oder so, oder weil der blockiert ist, weil irgendjemand anders da im Weg steht, sondern ihr müsst einen alternativen Tunnel nehmen. Und dann stöhnt einer schon so, oh nein, nicht der alternative Tunnel. Wieso, was ist mit dem? Ach, die Leute erzählen sich halt nur Sachen, aber der soll nicht sein. So, und dann fährst du da rein und dann gibt's da so eine super creepy Szene mit so einem Rohr irgendwie, was so Geräusche macht. Und dann sagen sie, was ist das für ein Geräusch? Und dann erzählt der eine, der Ältere, der schon Geschichten drüber gehört hat, so, ja, das ist dieses Rohr. Man weiß nicht genau, was das ist, aber man sagt, das ist, das geht bis an die Oberfläche und es ist entweder der Wind oder das Wehklagen von Wesen, die du noch nicht so kennst. So. Und du fährst da so durch diesen Tunnel, so alles total dunkel, Taschenlampenlicht so, und er erzählt dir so eine Gruselgeschichte. Und dann passiert was, was ich nicht verraten möchte, aber das ist einfach so unglaublich geil komprimiert auf einem Raum, weil das ist ja nur dieser Tunnel. Es ist ja nur dieser scheiß Tunnel.
Ja, ja.
Aber trotzdem schaffen sie es, das alle total lebendig und glaubhaft zu machen. Und das ist super geil.
Ja, ich glaube, ein großes Geheimnis der Faszination des Spiels geht davon aus, dass sich das Spiel einfach Zeit nimmt. Also, wie du es eben auch schon beschrieben hast, es gibt Sequenzen, wo sich einfach Zeit genommen wird, den Spieler an Ort zu setzen, wo er sich nicht wegbewegen kann und dann irgendwas zu erzählen oder irgendwie die Story zu entfalten. Ich hatte auch vorhin, als ich jetzt noch mal kurz reingespielt habe, wieder so eine Szene, wo ich mich irgendwo, ich will gar nicht genau sagen was, aber ich habe mich irgendwo versteckt und konnte eigentlich nicht weitermachen, als nur zu beobachten, was um mich herum passiert. Und ich wusste, okay, wo ich jetzt versuche hinzukommen, da wird es ziemlich gefährlich, aber ich habe mich relativ gut ausgerüstet, so war mein Gefühl, was ich in meinem Kopf mir gedacht habe. Und dann sehe ich so, wie so die Leute, die mit mir mit in diese Richtung gehen, ausgerüstet waren und wie gut die ausgerüstet waren. Da dachte ich mir so, verdammt nochmal, die haben irgendwie Laservisiere und die haben Rüstung und was bin ich denn dann dagegen? Und das war so, durch so ein ganz einfaches Mittel, dass ich gezwungen werde, das mit anzusehen, wird in mir direkt wieder neue Emotionen wach und ich bekomme wirklich diese Welt zu spüren.
Das ist super klasse. Und das sind Eigenschaften, die teilen sich auch beide Spiele. Also die sind da, du hast ja jetzt Last Light noch nicht so intensiv gespielt, aber Last Light habe ich durchgespielt. Also es gibt einen kleinen Fokus-Shift, was den Horror betrifft, weil der erste ist ein bisschen stärker Survival-Horror, hatte ich den Eindruck. Der ist an vielen Stellen ein bisschen gruseliger, auch schwerer. Also es gibt wirklich so Sachen, du kannst da nicht einfach reinlaufen. Es sieht zwar aus wie ein Ego-Shooter, aber das täuscht. Also es man muss total gut mit seinem Munitionsmanagement irgendwie klarkommen. Wenn man die Option am Anfang auswählt, weil das Spiel lässt dir die Wahl. Also da gibt's am Anfang des Spiels, wenn du startest, eine Option, ob du jetzt ein bisschen actionorientierter spielen willst oder halt Survival-Horror-mäßiger. Aber wenn du diese Horror-Option machst und auch so wie die Entwickler das ursprünglich vorgesehen haben, dann ist das wirklich ein knackig schweres Spiel und dann hat man auch wirklich Schiss. Also gerade so an der Oberfläche, da gibt es ja so Sachen, du musst ja zum Beispiel immer deine Maske wechseln. Mhm. Also du kannst nicht die normale Luft atmen, sondern du musst immer durch so einen Filter atmen. Und der Filter hält nur für eine bestimmte Zeit, weil der irgendwann verdreckt ist. Und du bist darauf angewiesen, dass du unterwegs Filter findest von Leichen, von Leuten, die gestorben sind oder so. Und ziehst das dann ab und freust dich wirklich über jede Minute, wo du weiter dann atmen kannst. Und viele solcher Sachen. Und der zweite ist ein bisschen actionorientierter. Der ist also es gibt da eine Sequenz, verrät auch nicht so viel, die ist recht früh, da ist man in dem Hauptquartier oder in dem Hauptlager der Hauptstation der Faschisten. Mhm. Und da gibt's, also da gibt es Monster, aber das sind nun mal die Menschen und jetzt keine Kreaturen. Und es geht ein bisschen Richtung Stealth, ein bisschen Richtung Actionspiel. Es hat auch noch sehr viele gruselige Sequenzen, aber die Interaktion und die Konflikte unter den Menschen, die spielen da eine deutlich größere Rolle als bei Metro, bei dem ersten Metro. Aber diese erzählende Stärke, die Narrative ist bei beiden Spielen unglaublich stark.
Also du würdest sagen, ich kann mich auf den zweiten Teil auf jeden Fall auch freuen.
Alter, das ist also, den habe ich ja, den, das ist witzig, weil ich habe den ersten noch gar nicht gespielt. Den habe ich jetzt erst in der Redux-Version gespielt und den zweiten habe ich letztes Jahr auf der PlayStation gezockt. Aber jetzt nochmal angefangen im neuen. Ich finde die Neuauflage auch visuell ziemlich cool.
Ja.
Es ist so, es ist aber wirklich, die verlieren auch nicht wirklich die Spiele. Also natürlich so, das erstmal auf die Oberfläche zu kommen, wenn man es schon in Last Light gesehen hat und dann den ersten spielt, ich glaube, das flasht einen dann natürlich nicht mehr ganz so stark, ne? Weil der Effekt ist natürlich schon recht ähnlich und ich finde die Oberwelten bei Last Light wirklich toll gemacht. Aber die Erzählqualität ist einfach so hoch, dass du problemlos auch den ersten nochmal spielen kannst, ohne dass du das Gefühl hast, mit Last Light dir was vorweggenommen zu haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ziemlich viele Spieler nämlich erst Last Light gespielt haben, weil es der etwas größere PR-Aufmerksamkeit gekriegt hat, deswegen.
Aber ich finde, weil ich ja gerade danach gefragt habe, ob du es empfehlen würdest, ich habe gelesen, dass viele Leute bemängelt haben an beiden Teilen eigentlich so als größten Kritikpunkt, dass es halt sehr linear sei. Und also von dem, was ich bisher gespielt habe, kann ich nachvollziehen, dass man sagt, es ist linear, aber eigentlich finde ich das ganz großartig so, weil ich werde eigentlich gerne, sagen wir, irgendwie durch ein Museum geführt, wenn der Museumsführer ein unheimlich guter Mensch ist und der mir wirklich alles total gut und bildhaft erklären kann. Und genau das ist eben Metro für mich. Also ich werde dann gerne an der Hand genommen und krieg so ein bisschen Freiheit in den Stationen, was ich machen kann. Aber werde dann auch so storytechnisch ein bisschen an der Hand genommen und das gefällt mir eigentlich extrem gut in diesem Spiel. Also ich könnte mir kein Metro Open World vorstellen irgendwie.
Nee, ich auch nicht. Also ich würde es schon mit Half-Life vergleichen.
Ja, doch. Das kann man, glaube ich, wirklich durchaus machen, ja.
Also zweiter vielleicht nicht, weil der hat so Physikspielereien, die Metro nicht hat, ne? Also also die wollten ja ein bisschen auch zeigen, was die Source Engine kann und einfach so Zeug, du sagst schon so stöhnend, ja. Hast du den zweiten durchgespielt?
Half-Life tatsächlich, 2? Ja, habe ich gemacht, ja.
Echt? Ich nicht. Ja. Ich fand den so langweilig.
Es war auch kein großer Spaß, muss ich zustimmen.
es bestimmt wüten jetzt die Leute in den Kommentaren. Ich finde Half-Life 1 fantastisch.
Ja.
Großartig. Das ist eins der großartigsten Spiele überhaupt. Aber der zweite, der war so, also da hat es irgendwie nicht gezündet bei mir. Ich weiß auch nicht so genau, woran es lag, aber es hat einfach nicht gezündet. Also ich irgendwie so bis Ravenholm bin ich gekommen.
Ja.
Und dann irgendwie gibt's dann so eine blöde Sequenz mit Snipern und dann habe ich irgendwie die Lust verloren und seitdem das Spiel nie wieder angepackt. Und irgendwann habe ich die Orange Box gekauft für die Xbox 360 und gedacht, jetzt spielst du Half-Life mal endlich durch, weil das ist halt der Oberklassiker. Ja. Ey, ich bin wieder an derselben Stelle.
Aber genau an
ja, es ist absurd. So. Und dabei mag ich die Spiele von Wolf total gerne. Also ich liebe Portal 2 zum Beispiel. Das ist ein total großartiges Spiel, total gut erzählt, auch wirklich toll inszeniert und so. Aber echt, Half-Life 2, da kann ich mich nicht überwinden. Es ist halt einfach so also in einem bestimmten Moment wird es echt dröge. Haut mich mal in den Kommentaren an. Also vielleicht muss ich einfach nur über diese blöde Stelle mit den Snipern. Da läuft man irgendwie zwischen so Zugwaggons her.
Ich weiß, ich fand es auch anstrengend. Ja. Und also wenn jetzt auch Half-Life 3 angekündigt wird, dann bin ich auch eher so, ja, cool und sonst.
Ja, Portal 3 wäre geil.
Portal 3, ja eben, das wäre was. Oder irgendwie Metro, weiß ich nicht, geht's denn bei Metro eigentlich noch weiter? Oh, also versuch mal die Frage zu beantworten, ohne das Ende von Teil 2 zu verraten. Also, jetzt wird's schwierig. Also, ich frage anders. Würdest du dir denn einen dritten Teil wünschen von dieser Serie?
Ja.
Wirklich ja?
Ja. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dass man da auch, also was ich wirklich geil fände, es gibt ja so in Metro diese Gespräche, dass Bürger beieinander sitzen und sich Sachen erzählen und dann gibt es auch eine sehr, sehr schöne Szene in dem ersten Metro, wie du da so Postkarten in der Hand hast und dann sind da so berühmte Orte der Welt, so Eiffelturm und so drauf. Und ich finde, das ist ein netter Hint, weil das gibt dir natürlich dann so so den Hinweis, so ja, natürlich gibt es U-Bahn-Stationen auch woanders auf der Welt und vielleicht gibt es diese Geschichte oder diese Konstellation auch woanders irgendwie, ne? Also nicht nur in Russland. Und ich fände das mal interessant, wie wäre das in U-Bahn-Stationen in, ja, warum nicht New York oder andere Großstädte, Paris.
Das wäre ja großartig.
Oder hier Berlin oder so, weißt du, wo die U-Bahn-Stationen ja auch, also verbunden sind wahrscheinlich noch mit alten Wehrmachtstunneln und so. Das wäre schon ziemlich krass.
Und noch toller wäre irgendwie, wenn man einen Protagonisten steuert, der irgendwie, dessen Ziel es ist, aus irgendeinem Grund nach Moskau zu gehen, weil man gehört hat, so da ist alles noch cool und alles funktioniert noch. Aber man weiß schon als Spieler der anderen Teile, dass da eben auch genau dasselbe Problem herrscht. Und das wäre irgendwie cool, wenn man auf schon dieses Ende zusteuern würde, von dem man genau weiß, wie es eigentlich aussieht, nur der Protagonist weiß es nicht.
Das Ding ist halt eben, also das ganze das ist ja dieser Mikrokosmos Moskau, ja, ne? Und es spielt ja nur in dieser Stadt. Und niemand weiß, wie die Kontaminierung außerhalb von Moskau aussieht. Vielleicht ist es ja theoretisch, also ich habe die anderen Bücher jetzt nicht gelesen, aber so wie ich jetzt die Spiele kennengelernt habe, wäre es ja vielleicht theoretisch möglich, dass die Kontaminierung drumherum vielleicht nicht so stark ist und du tatsächlich durch das Land wandern kannst mit der entsprechenden Ausrüstung.
Das wäre schon...
Also vielleicht gibt es wirklich irgendwo anders noch. Also nee, die ganze Welt ist betroffen von diesem Unglück, aber halt unterschiedlich stark. Vielleicht gibt es ja andere Länder irgendwie. Oder was ist hier mit Japan oder so? Was ist mit denen? Inselstaat und ich meine die ganze Insel. Was passiert da? Also das ist halt total die spannende Frage, der man irgendwie nachgehen kann. Und ich fand, das haben sie nur impliziert mit diesen mit diesen Postkarten, die der Typ Artyom irgendwie am Anfang so in der Hand hat und da einfach nur so drauf guckt und du denkst, so, stimmt, da ist noch viel mehr.
Das würde ich mir so großartig wünschen. Ich hatte noch nie, also Moment, das ist falsch. Also hatte ich schon, aber schon lange nicht mehr so einen Moment, wo mich ein Spiel, wenn ich es weggelegt habe, noch so lange verfolgt. Ich hatte vor kurzem den Moment, bei uns auf der Arbeit in der Redaktion wird aus irgendeinem Grund, ich weiß immer noch nicht warum, eine Dusche gerade eingebaut in einen der Toiletten. Ich kann es dir nicht sagen, aber plötzlich hieß es, ja, wir kriegen übrigens bald eine Dusche. Ja, ist halt so. Und jedenfalls hatten wir eine ganze Reihe an osteuropäischer, ich glaube russischer Handwerker, die dann das eingebaut haben. Und ich hatte wieder eine lange Nacht hinter mir, wo ich Metro gespielt habe und kam dann in die Redaktion und war in Gedanken noch so ein bisschen da und dachte mir so, ah cool, nach der Arbeit geht's weiter und so. Fang an zu arbeiten und dann höre ich vom Gang so, von draußen, wo sie in dieser Dusche arbeiten, so ganz lautes russisches Fluchen und Sprechen und die Gänsehaut auf meinen Armen, die war Kilometer hoch. Ey, du glaubst es gar nicht. Dieses Spiel, das plötzlich so in meine Realität gekommen war, durch die Stimmen und durch den Akzent, den man da gehört hat, den man im Spiel schon die ganze Zeit hört. Das war so, so gut und dann merkte ich erst wieder, wie mich dieses Spiel so gefesselt hat, also wie es mich richtig in seinen Bann gezogen hat. Das war großartig.
Eine Sache teilt sich das Spiel leider auch mit Half-Life wieder, die ich aber auch richtig doof finde. Und zwar im normalen Spiel, also wenn im normalen Spielverlauf, spricht Artyom nicht.
Ah, das stimmt tatsächlich. Aber die Tatsache, dass es mir jetzt erst auffällt, sagt mir zumindest, dass die Gedanken in meinem Kopf Beschäftigung für mich selbst genug waren. Also ich glaube so das Gefühl, es ist gar nicht so schade. Also für mich zumindest. Findest du es echt? Empfindest du es als so störend?
Ja, weil der nämlich den Ladebildschirm spricht.
Oh, verdammt. Du hast recht.
Und das ist so merkwürdig. Und ich weiß nicht, warum. Das ist so ein Design. Also ich finde, bei Gordon Freeman hat es einmal funktioniert, weil sich ja die Charaktere sogar bei Gorman dann lustig machen. Weil die dann immer so Sachen sagen wie so, ja, der redet nicht viel. Oder der macht viel Kram und dies und das. Das ist schon, also die nehmen das ja sogar mit Humor. Aber Spielhelden in so einem narrativ so starken Spiel, die kein Wort sagen, ist wirklich... schade. Also es ist wirklich eine verpasste Chance, weil Artyom ist ja schon ein fest vorgegebener Charakter. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Vase oder irgendwie so eine Hülle, in die du schlüpfst und ist kein Avatar wie in einem, na sagen wir, Rollenspiel oder was. Ja, wobei in einem Rollenspiel muss es ja auch fest sein, aber was ich meine, aber so eine leere Hülle, weißt du, ne? Also irgendwie sowas Second-Life-mäßig. Ja. Es ist halt schon ein voll ausgearbeiteter Charakter mit einer Hintergrundgeschichte und die erfährst du ja auch in den Zwischensequenzen, aber im normalen Spiel ist das so, dass die Leute dich angucken, mit dir sprechen und Artyom sagt kein Wort. Und das ist so, das ist extrem awkward.
Also so, wenn ich drüber nachdenke, muss ich immer noch sagen, auch wenn ich jetzt kurz erstaunt war, dass es mir aktiv gar nicht richtig aufgefallen ist, diese Diskrepanz, aber ich muss sagen, ich glaube, mir gefällt es trotzdem, weil auch wenn, wie du es richtig sagst, es eigentlich inhaltlich streng genommen nicht Sinn macht, dass er nicht spricht, aber in den Ladebildschirm die Story erzählt, finde ich es eigentlich total angenehm, dass die Entscheidung getroffen wurde, dass man mir die Zeit gibt und die Ruhe gibt, beim Zuhören mir selbst Gedanken zu machen, wie ich als Artyom, als Protagonist dazu stehe, auch wenn er schon vorgefertigt ist und auch wenn er seine eigene Geschichte erzählt. Irgendwie finde ich es sehr angenehm, dass ich dann nicht jemandem zuhören muss, sondern dass mir die Zeit gegeben wird, selbst darüber nachzudenken. Also mir persönlich passt das eigentlich ganz gut.
Interessant. Was sagst du denn, ein anderer Makel, der mir aufgefallen ist, ist wirklich Meckern auf hohem Niveau, aber die deutsche Synchronisation ist so eingelegt, dass die russische Sprecher genommen haben und diese Russisch sprechen lassen. Also Deutsch mit russischem Akzent sprechen lassen, was ich merkwürdig finde. Aber ich kann mir vorstellen, warum das so gemacht worden ist. Was mir wirklich negativ aufgefallen ist, dass sehr viele Sprecher sehr ähnlich klingen oder dass sehr wenige unterschiedliche Sprecher genommen worden sind. Weil zum Beispiel hat jedes Kind die gleiche Stimme.
Oh, ich muss gerade gestehen, ich habe es auf oder ich spiele es momentan auf Englisch. Mhm. Deswegen kann ich das, aber ich überlege gerade, wenn du es so sagst, mir kommt es auch so vor, dass ich mehrere Stimmen immer wieder so gehört habe, aber auf jeden Fall nicht in dem Ausmaß, dass es mich stören würde. Also ich glaube, das ist ein Ding der deutschen Synchro.
Ich kann schon sein. Also ich würde auch empfehlen, die Originalversion zu spielen. Aber wer jetzt nicht so Bock hat auf Untertitel und alles oder vielleicht einfach den oder generell ist für den es einfacher ist, die Deutsch zu spielen. Also die deutsche Synchro ist jetzt nicht schlecht oder so, das will ich gar nicht sagen. Aber man muss sich ja wirklich dran gewöhnen, dass die Leute so einen russischen Dialekt haben, weil das ist irgendwie unlogisch. Aber gut, man passt in dieses Setting irgendwie rein, aber diese Stimmen, das ist so. Manchmal, also ich habe das Gefühl, dass alle alten Männer dieselbe Stimme haben und dass alle Kinder dieselbe Stimme haben und bei den Frauen sowieso. Also spielen sehr wenig Frauen überhaupt eine Rolle in diesem Spiel, in dieser Welt. Also es ist wirklich eine ganz, ganz finstere Welt, wo es auch anscheinend nicht sehr viele Frauen gibt. Und die wenigen, die da sind, haben alle anscheinend dieselbe Stimme.
Also krass, so krass ist mir das im Englischen noch nicht aufgefallen, aber das wäre richtiger Atmosphärekiller für mich, glaube ich.
Eigentlich komischerweise nicht, weil es sind so viele Stimmen und es sind so viele Gespräche, dass es wieder nicht auffällt und die verstellen ihre Stimme auch immer so ein bisschen. Aber ich höre dann hin und denke, die kenne ich doch. Und das ist wirklich ein bisschen blöd. Vielleicht liegt es auch daran, dass die alle diesen Dialekt haben, weil man einfach, das ist auch so ein übertriebener Dialekt, das ist so, weißt du, so Michael Bay. Wie in Bad Boys, die bösen Jungs haben alle so einen Dialekt.
Aber ich hab so ein Gefühl, das ist ein Problem der deutschen Synchronisierung im Allgemeinen, weil irgendwie in jedem Spiel, das ich deutsch spiele, habe ich das Gefühl, ich kenne diesen Sprecher aus mindestens einer Handvoll anderer Spiele in der deutschen Fassung. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, es gibt nur 10 Hampel, die irgendwie so für feste Klischee-Rollen festgelegt sind und die werden dann angerufen und gesagt so, ey, ja, wir haben jetzt hier wieder ein Spiel, das du synchronisieren musst. Mhm. Also das finde ich ist echt so ein Unding der deutschen Sprachfassung.
Ich glaube, das ist halt, also das sollte man wissen, wenn man spielt. Also ich würde, wie gesagt, Originalversion ist eh am coolsten.
Ja.
Aber das nur so als Makel. Aber ansonsten habe ich wirklich kaum Kritik. Ich höre immer wieder so von verschiedenen Seiten, dass das Spiel zum Beispiel, dass die Waffen sich zu lasch anfühlen, dass das Gameplay vielleicht nicht so super ausgefuchst ist. Ich denke.
Also die Waffen finde ich, die fetzen ordentlich. Also die fühlen sich richtig schwer und klobig an und auch wie die aussehen. Die sehen aus wie im Kunstunterricht und alle Eile zusammengebastelt, weil draußen schon diese Viecher warten. Also wirklich ganz, ich finde es extrem apokalyptisch, also als Adjektiv, das wirklich zutrifft. Also ich finde, die Waffen passen
wunderbar in diese Welt. Brauchen auch so ewig, bis die nachladen.
Ja, das ist total. Geil, ne? Und dann hast du Angst, die fällt gleich auseinander, weil ja alles irgendwie doch nur Taser und so Gafferband und so ist. Das ist richtig, finde ich richtig gut. Und auch wie sie schießen. So, du hast das Gefühl, du rotzt da das ganze dystopische Lebensgefühl in die Gegner rein. So, das ist richtig schön, ja.
Es sind halt auch so Sachen, die teilweise so mit Druckluft oder so funktionieren.
Genau,
ne?
Genau.
Und die klingen natürlich nicht so wie explosive super Sci-Fi-Waffen, sondern es sind halt wirklich zusammengekloppte Klamotten aus irgendwie Müll teilweise, der irgendwo auch gefunden worden ist. Es wird ja auch in der Welt so gehandelt, ne? Wenn du da wirklich eine AK zum Beispiel bekommst, dann ist die AK eben eine richtige AK, die so von Waffenhändlern oder generell von Waffenherstellern hergestellt wurde, damals noch, als die Welt noch war.
Genau.
Und nicht so ein zusammengeschustertes Ding irgendwie.
Genau, und hat auch plötzlich so einen richtigen Wert, weil ich meine, in anderen Spielen, da lachst du über eine AK, da willst du irgendwie eine Schrumpfkanone mit Raketenwerfern und irgendwie noch zielsuchende Laser.
Die Dubstep-Kanone.
Genau, Dubstep-Kanone und Dildo-Munition und was weiß ich. Aber da gibt es eine Szene, ich glaube, das spoilert man nicht, da heißt es so, okay, wenn das und das passiert, dann kriegst du die AK so. Mhm. Und ab dem Moment hatte ich echt immer so ein Auge auf diese Waffe, weil ich Angst hatte, dass dieser Waffe irgendwas passiert, weil ich ja wusste, wenn alles klappt, dann gehört die mir. Und das war echt so, also wie dieses Spiel geschafft hat, so Werte klar zu machen, wie viel so eine Waffe, die in anderen Spielen nicht besonders viel wert ist, dann so im Wert steigt. Das war auch wieder faszinierend, fand ich.
Es wird ja auch nur in Munition gehandelt, also es gibt da überhaupt kein Geld oder so, sondern die wertvollste Währung, die es tatsächlich gibt, sind Patronen. Und die kannst du eintauschen gegen anderes Zeug, gegen irgendwelche Sachen oder du kannst sie auch tauschen gegen andere Munitionsarten und so weiter. Du kannst sie auch verprassen, gegen Wodka zum Beispiel oder so.
Oder Frauen.
Ja.
Ich muss dich das nach dem Cast fragen, aber ich sage mal, da gab es eine Szene, wo man auch die Möglichkeit hatte und da lief alles anders als gedacht und da war ich auch wieder leise applaudierend, weil das Spiel so Optionen eingebaut hat.
Ja, dafür wurde der zweite Teil ja stark kritisiert, weil es da tatsächlich eine Szene gibt, wo es einen Striptease gibt, wo du Geld dafür bezahlen kannst.
Ach.
Und im ersten ist es ja ganz witzig, dann so ad absurdum geführt.
Genau, das meine ich, ja.
Ja, das ist halt auch ein Punkt, also ich finde das in diesem Spiel relativ glaubhaft, dass es so Etablissements gibt, wo man Geld für solche Dienste bezahlt. Würde ich, also wenn, das ist eine Welt, wo viele Männer mit Bedürfnissen, wenn sie ellenlang durch den Tunnel laufen, dann dagegen kommen und die Leute, es gibt Arschlöcher, die machen damit ein Geschäft. Und das Spiel geht da nicht so ins Detail, da müsste man wahrscheinlich das Buch lesen. Ja. Aber ich finde es nachvollziehbar, dass die Welt auch solche Sachen bietet und dass man damit wahrscheinlich auch sehr gut Geld verdienen kann oder mit Munition. Und das stellen beide Teile eigentlich auch ganz gut dar. Also in den ersten wird ja mehr so ein bisschen verarscht.
Ja.
Auf eine coole Art. Und in dem zweiten wird es dann einfach mal gezeigt, aber ich fand das jetzt nicht irgendwie kein Bruch oder so. Also es gab in Amerika ganz viele Journalisten, die sich tierisch drüber aufgeregt haben, aber ich fand das nachvollziehbar, dass sie das in dieses Spiel eingebaut haben. Ob man jetzt eine Spieloption draus machen muss und wie bei Duke Nukem
dann so. Das ist natürlich klar,
da kann man über das diskutieren, aber sie haben es in dem Spiel dann zum Glück noch mit einer Geschichte irgendwie verbunden. Also es ist nicht so eine sinnlose Gimmick-Aktion, die man da macht. Also es ist schon so ein Ablenkungsmanöver. Aber ja, das ist so ein Kritikpunkt, der, also gerade jetzt bei der Gender-Debatte darf man den natürlich auch anführen. Also
klar, natürlich, unbedingt, ja.
Muss man mal, also ich habe da jetzt auch nicht so detailliert gelesen, da müsste man auf jeden Fall mal das Buch vergleichen. Bestimmt ist es da nochmal in den Kontext gesetzt, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwie so ein Fremdkörper in dem Spiel war.
Nö, also auch von dem, was ich bisher gelesen habe, ich bin noch nicht ganz durch, aber also so wie du es beschreibst, das fühlt sich alles sehr, ja, als würde es halt der Atmosphäre beitragen und nicht als irgendwie so, wie geil, sondern halt, es bringt einem die Lebenswelt noch ein bisschen näher einfach.
Ja, es ist nicht, also, nicht so wie beim Duke halt, ne? Duke
Forever. Genau, ja.
Da sitzt du halt da und denkst so,
ja, genau.
Also das ist halt richtig, das ist ja auch richtig zur Show und richtig blöd. Ja. Aber bei Metro dient es halt dazu, diese Welt halt ein bisschen eindringlicher zu erklären und auch bedrohlicher zu machen. Das ist halt furchtbar eigentlich. Also
ja, klar,
man kommt in so eine Station, die heißt, ich glaube, das ist Venedig, und die ist halt wirklich aus so halb so unter Wasser gesetzt und so. Sieht halt so ein bisschen aus, sind kleine Ausgaben wie Venedig. Gehst um die Ecke und hast dann da oben irgendwie so eine rote Wand und schon so eindeutige Zeichen, dass das da ein Sex-Etablissement ist.
Okay.
Und du erkennst es sofort. Es ist aber auch so eingerichtet, dass da jetzt nicht blinkende Lichter oder so sind, sondern es ist, da fließt wohl eine Menge Kohle rein. Die haben alles gemacht, um es so einladend wie möglich aussehen zu lassen. Und so muss das in so einer Welt auch sein, wenn alles im Dreck versinkt. Ja. So. Dann kommst du da rein und die ganze Einrichtung irgendwie zusammengesetzt aus alten U-Bahn-Sitzen, die irgendwie alle rot sind oder so eine ähnliche Farbe haben irgendwie. Also ist irgendwie schon so glaubhaft eingerichtet. Und bei Duke ist das ja, also das wäre jetzt ein gern gewähltes Beispiel, aber das funktioniert ja auch. Das ist ja Bullshit, was da passiert.
Ja, das kannst du total vergessen. Also das ist ja überhaupt nicht vergleichbar, ja.
Überhaupt nicht vergleichbar. Also Metro geht da schon anders mit um. Will nicht sagen erwachsen.
Das wäre das eine Phrase. Das ist auch falsch. Aber
das Phrasenschwein wird dann wieder dick.
Ja, stimmt. Ich traue mich auch gar nicht mehr weiter zu sprechen, ehrlich gesagt. Weil, aber ich denke, wir haben unseren Punkt klar gemacht, was wir damit sagen wollten.
Ja. Es ist. Also ich kann dieses Doppelpack mit der Einschränkung, die ich anfangs gegeben habe, kann ich dicke empfehlen. Vor allen Dingen, ich liebe ja Horrorspiele und ich finde Metro ist fühlt sich halt auch frisch an. Ich weiß nicht, ob's doch, also es ist wirklich so, so Aspekte, die mir damals in dem ersten Stalker-Spiel schon sehr gut gefallen haben. Ich habe Dead Ons leider nicht gespielt, aber das gab's für den PC damals. Kennst du das?
Ja.
Also Zeug, dass diese ganze Radioaktivität irgendwie mit deinem Kopf so rumschisselt und irgendwelche Sachen macht und Halluzinationen projiziert. Das finde ich geil im Metro gemacht und das gruselt mich am meisten. Und ich finde diese Aspekte, die, wenn sie dann ausgeführt werden, sind richtig cool in den beiden Metro-Sachen. Und ich finde so, wenn das Spiel gruselig sein wird, dann ist es auch gruselig.
Oh ja, sie haben auch alle Werkzeuge zur Verfügung. Ich meine, es gibt die Momente des Survival-Horrors, wo du einfach gegen fiese Viecher antreten musst. Es gibt die Menschen als Bedrohung, wo du dann in klassischen Shooter-Einlagen gegen die antreten musst und auch nie weißt, wer ist denn Freund, wer ist denn Feind. Und dann gibt es halt noch diese übersinnliche Seite, die dann eigentlich alle drei Facetten von einem guten Horrorspiel abdeckt und aus dem Vollen schöpfen kann. Zumindest der erste Teil fühlt sich so an, als würden sie wirklich bisher alles benutzen, was ihnen zur Verfügung steht. Und das ist großartig.
Und die haben halt eben, also ich finde auch toll, dass die dann auch bei der Technik auf Sachen geachtet haben, die der Atmosphäre irgendwie förderlich sind. Also das ist ein ukrainisches Entwicklerstudio, was jetzt nicht in Geld schwimmt wie andere Studios dieser Welt und ihre Kohle verprassen, indem sie die Chefs mit Ferraris da durch die Gegend fahren. Ja. Zwinker, zwinker. Sondern es ist tatsächlich, das sind halt Leute, die halt sehr wenig Kohle zur Verfügung hatten. Und die haben halt einfach gesagt, okay, wenn wir jetzt ihre Ressourcen nutzen, dann machen wir das alles für die Atmosphäre. Und dann gibt's so Sachen wie wirklich total geile Raucheffekte. Zum Beispiel, also die auch im Licht total gruselig und organisch aussehen und viele andere Sachen. Es gibt so ein paar Departments, wo, wenn es einen dritten Teil gibt, ich hoffe, dass da reingebuttert wird, zum Beispiel Gesichter und solche Dinge. Also
ja, das stimmt. Die Kinder, vor allem die Kinder, die Kinder sahen immer so ein bisschen so, oh, die waren so unerwünscht gruselig. Also ich glaube, das sollte nicht so sein. Aber da dachte ich auch immer so, oh, der plant doch was. So dachte ich mir bei jedem Kind.
Aber das sind halt wirklich so wenige Sachen. Also es klingt fantastisch. Ein total geilen Sound. Sehr guten Soundtrack, der auch immer genau die richtige Stimmung findet. Also es gibt auch viele Sequenzen, die einfach nur ruhig sind. Und ich finde auch bei dem Map-Design und bei der Umgebung halt auch so Sachen gruselig, die so am Rand irgendwie passieren. Also manchmal hast du so, manchmal, du musst halt eigentlich nur diesen Tunnel entlang laufen, du kannst jetzt aber auch nach links oder nach rechts gehen und dann kommst du da zum Beispiel irgendwie so einen Belüftungsschacht oder so rein und da passieren dann irgendwie noch so zwei, drei andere gruselige Sachen. Und ich finde das ganz cool, dass sie das, dass da auch noch solche explorativ begehbaren Elemente noch reingebracht haben.
Ja, wie gesagt, ich finde, man kriegt das Gefühl, dass die Welt halt auch abseits des Weges lebt einfach. Mhm. Also es passieren einfach Dinge, auch wenn man gerade nicht hinguckt. Und das macht auch nochmal einen großen Teil der Atmosphäre für mich persönlich aus.
Ist ein super Ding, ey. Also
wirklich. Wie viel kostet das momentan bei Steam? Weißt du das? Oder...
Boah, ich recherchiere jetzt mal live.
Mach das mal. Ich tippe 15 Euro.
15 Euro?
Ja, ich habe da was im Kopf.
Ich weiß es nicht. Also ich gucke jetzt erstmal nach Metro Redux bei Amazon. Und das kostet witzigerweise nur 40 Euro. Das ist aber, das ist gut.
Das sind zwei Spiele zum Preis von einem Dreiviertel. Quasi.
Das sind zwei Spiele zum Preis von einem. Und wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie doch das Messerset dazu.
Ja, genau. Ey, das passt sogar innerhalb des Spiels. Aber das ist ja, also wirklich, also ich würde empfehlen, klickt zu.
Klickt zu. Nein, es ist echt, also Steam weiß ich nicht, ne?
Ja, ich habe auch keine Ahnung.
Aber die hier, das ist geil. Also das ist 35 für PC, 40 für, das lohnt sich total.
Ja, macht es. Auch, also Konsole. Wie gesagt, vergesst auch nicht das mit dem Controller-Lämpchen, wenn ihr PS4 spielt. Das hat mich auch nochmal gekickt. Das soll man nicht unterschätzen.
Ja, das, auf Xbox gibt es das ja nicht, ne? Also da hast du dann immer nur, das finde ich übrigens mega störend, liebe Leute von Microsoft, dass dieses Xbox-Logo auf dem Controller so hell ist, dass ich bei so dunklen Spielen wie hier immer abgelenkt bin. Ich habe immer das Gefühl, ich muss hingucken.
Klebt ihr das doch ab?
Ja.
Aber dann kann man nichts mehr drücken, ne? Na gut, wenn du es mit einem, ja.
Ja, muss ich wohl. Also ich muss mir mal irgendwie so einen passenden Sticker dafür suchen oder so, weil das ist echt nervig. Also das bei der PS4 hatte ich ein ähnliches Problem. Bei Thief, da gab es nämlich auch genau diese Beleuchtungsfunktion, aber man kann zum Glück im Menü regulieren, wie hell das wird. Aber ich habe irgendwie, was habe ich da gespielt? Ich glaube Outlast oder Daylight, also irgendein sehr dunkles Horrorspiel auf jeden Fall. Und ich habe ständig das Licht von, also Lichtreflexion von einem Controller im Bildschirm gehabt. So. Und das ging gar nicht.
Das ist wirklich
doof. Und gerade bei Outlast gibt es auch Sequenzen, wo es halt wirklich komplett dunkel ist und du halt die ganzen nur links und rechts hören kannst, wo jetzt der Gegner sich befindet. Und das war so mega nervig. Also deswegen, ich weiß nicht, bei Metro relativiert sich das, glaube ich, ein bisschen, aber das ist wirklich so ein Design-Ding, wo die Leute nicht so dran gedacht haben.
Nee, das stimmt. Es sollte da wirklich so Aufkleber dafür geben, aber das kostet dann wahrscheinlich auch wieder ein Schweinegeld, die offiziellen Lichtabklebestreifen.
Ja, oder dass
so.
Man den Scheiß halt ausstellen kann. Also
das wäre das Einfachste.
Einfach ausstellen, aber du kannst halt nur auf schwach stellen und das ist bei den meisten Spielen für PS4 schon ganz okay. Aber bei der Xbox, also das signalisiert ja, dass die Konsole ein ist, deswegen wird das jetzt keine Funktion sein, die man einfach ausstellen kann. Aber hier, das kommen ja hier etliche Horrorspiele demnächst raus, auch Alien und Evil Within und viel kleinere.
Wir haben es gleichzeitig gesagt. Das bedeutet, es wird ein großartiges Spiel.
Ich hoffe.
Oh, ich habe so Lust drauf.
Ja, auch oder Slender jetzt für PS4, PS3 meine ich und so und viele andere große und kleine Horrorspiele und ey, das ist scheiße, dass die Dinger so reflektieren, weil man will die Dinger halt im Dunkeln spielen.
Also andererseits bin ich aber auch, ich bin ja da echt so ein ich wollte gerade sagen so ein Häschen, aber das macht ja gar keinen Sinn. Ich bin da so ein, wie sagt man denn, welche Tiere sind ängstlich? Dachs? Nee, ein Frosch? Ich weiß nicht, ich bin da ein ängstlicher Esel. Also ich bin da ein ängstliches Tierchen, ich weiß den Namen. Irgendein Tier gibt's, egal. Ich bin da ein ängstliches Tierchen. Mensch, ich habe Angst. So, jetzt habe ich. Ich habe Angst bei diesen Horrorspielen immer. Ja. Und da bin ich immer ein bisschen froh, muss ich zugeben, wenn ich gerade keine Katzenvideos, das habe ich auch schon gemacht beim Outlast-Spielen, Katzenvideo gebuffert und parallel geguckt. Dann gucke ich immer auf das PS4-Lämpchen und dann freue ich mich ein bisschen.
Du hast Katzenvideos gebuffert, während du Outlast...
Was? Tatsächlich, ja, ich habe für Gambona habe ich ein Video aufgenommen, wo ich Outlast spiele und ich hatte wirklich Angst, also es war nach Redaktionsschluss, keiner war mehr da, es war alles dunkel und ich habe mich da eingeschlossen mit einer Kamera und habe dann angefangen zu spielen und ich hatte so Angst, dass ich während des Spielens angefangen habe, mir auf YouTube so ein Katzenvideo, irgendwie so cute kitties fall asleep oder so und es war so eine Compilation und die habe ich mir dann gebuffert und habe immer in den schlimmen Momenten so angeguckt, weil ich konnte es einfach nicht, ich musste ja auch noch nach Hause kommen alleine und das war wirklich schlimm und jetzt habe ich es erzählt. Eigentlich wollte ich das jetzt. Aber
hast du den PT schon gespielt, den Silent Hill Teaser?
Ja, den habe ich auch gespielt und oh Mann, an einem Sonntagnachmittag, ja, an einem idyllischen Sonntagnachmittag, wo die Disney-Vögelchen auf dem Balkon gesessen sind mit ihren kleinen Schürzchen und ja, mir ihre Lieder erzählt haben und ich habe das Spiel gespielt und ich hatte so Angst. Ich hatte so Angst und ich habe es danach nochmal gespielt für die Arbeit und hatte, ich kannte schon alles und habe trotzdem wieder Angst gehabt. Und ich stehe so auf diesen Kram. Also ja.
Oh, dann, ja. Es treten fantastische Zeiten an. Und Metro läutet das echt gut ein.
Oh ja, wirklich. Ja. Also wer den Einstieg in die kommende Horror-Renaissance erleben möchte, der sollte mit Metro Redux anfangen.
Auf jeden Fall. Sehr cool. Und ich glaube, wir beide empfehlen es, ne?
Ey, ich glaube auch. Ich glaube, das ist rübergekommen.
Fettes Ding.
Definitiv.
Dumm.
Sag's mir. Entschuldigung, ich dachte, wir wären jetzt so weit, dass das Eis gebrochen ist. Heute ist mir ein bisschen schlecht, muss ich sagen.
Ich wollte mich eigentlich nur verabschieden, aber es war so schön merkwürdiger.
Es war, hast du es gemerkt? Es war ein bisschen, die Luft war heiß gerade.
Ja, durch die Leitung zum Schmelzen, durch die Leitung zum Schmelzen gebracht.
Die Leitung zur nächsten Haltestation. Nee, warte, der war nicht so. Nee. Ich hatte gehofft, ich kann es nochmal.
Den Überleitungsjoker, den hast du schon am Anfang eingelöst. Na gut, ist alles, nochmal würde ich den nicht bemühen.
Hast du gesagt, den Überleitungszug?
Joker.
Ah, okay, ich hab Zug verstanden. Ah,
Mann, ich hab ihn verpasst.
Okay. Okay, Hashtag MoBlame, vergesst das nicht. Das muss was werden.
Alles klar. Dom.
Haben wir es, ja.
Ja, vielen Dank, dass du zu Gast warst.
Gerne.
Dann wünsche ich dir noch bei dem Rest von Last Light viel Spaß, das ist ein super Ding.
Oh ja.
Und wünsche dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Dankeschön. Und auch an alle anderen.
Und die Leute, die das jetzt abends in der U-Bahn hören.
Boah.
Naja,
steigt aus, lauf den Rest zu Fuß, ey, genießt die Landschaft.
Ja, ja. Bis dann, ne? Tschüss.
Tschüss.